so kleine Trittchen oder High Heels. Tut mir leid. Gefallen dir vielleicht besser. Die Dinger sind dran. Nochmal ein bisschen auf den Wortlaut eingegangen. Er sagt, diese Stiefel der Bereitschaft. Er sagt nicht, diese Stiefel der Verkündigung des Evangeliums. Nicht jeder, dem du begegnest, ist dazu berufen, von dir in diesem Augenblick das Evangelium zu hören. Aber du solltest bereit sein, wenn der Heilige Geist kommt und dich anstupst, Rechenschaft zu geben über diese Hoffnung, die in dir ist. Die Hoffnung darauf, ewiges Leben zu haben. Also, Bereitschaft, ja. Nur die Bereitschaft ist gefordert. Nicht das, ein Opfer und los geht's. Ja? Ich kannte so jemand, wir nannten ihn die evangelistische Motorsäge. Der hat einen gesehen, ich war mal in einer Pizzeria und habe mich ganz gut mit jemand unterhalten. Ja, wir tasteten uns so langsam ran, ja, was macht ihr denn hier jeden Sonntag? Ja, weißt du, wir haben da vorher so eine Veranstaltung, dann kam er dazu. Er war innerhalb von 10 Minuten durch das komplette Alte Testament, hatte belegt, dass dieser Mensch böse ist, böse, 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 und hatte ihn vollkommen verscheucht. Es geht um die Bereitschaft, das Evangelium zu verkündigen, und zwar ein Evangelium des Friedens. Ich kannte auch jemand anders, nein, ich kannte ihn zum Glück nicht, aber der rannte bei uns in der Fußgängerzone rum. Der evangelisierte leidenschaftlich, der steckte sein gesamtes Geld da rein und er stellte sich auf und sprach die Menschen an. Ihr Tiefflieger der Hölle! Ehrlich, wann auch immer ich in diesem Ort darauf kam, dass ich Christ bin, wurde ich sofort gefragt, kennst du den und hast du mit dem was zu tun? Das ist unglaublich, ja? Was der an Impfung verpasst hat, den Leuten gegen das Evangelium. Also, wir sollen, wo auch immer wir hingehen, bereit sein, die gute Botschaft von Jesus Christus in Frieden zu verkündigen. Noch ein paar Anmerkungen. Diese Schuhe wurden für jeden Soldaten neu gefertigt. Sie passten erstmal nicht besonders gut, es war nicht besonders bequem darin zu laufen. Aber während der Ausbildung passten die sich an den individuellen Fuß an und konnten dann nur von diesem einen Soldaten getragen werden. In den Schuhen eines anderen Soldaten hätte der Soldat sofort Schwierigkeiten bekommen. Wenn du den hyperbegabten, tollen Evangelisten siehst und dir denkst, ja, so mache ich das auch, bekommst du möglicherweise Schwierigkeiten und bist nicht so erfolgreich, wie dieser hyperbegabte Evangelist es ist. Zurück zu Asterix und Obelix. Denn dieses Ding sieht wirklich so aus, wie es in den ganzen Asterix gemalt ist. Der Schild des Glaubens. Wir lesen, an den Beinen gestiefelt, bereit einzutreten für das Evangelium des Friedens, vor allen Dingen aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösen. Also, jetzt kommt noch was noch wichtiger ist. Vor allen Dingen ergreift den Schild des Glaubens. Mit dem könnt ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen. Beschreiben wir ihn erstmal. Der Schild war fast brusthoch, es war ein ziemlich großes Teil. Er war gewölbt, er ist gerundet. Er bestand aus verschiedenen Holzschichten, die mit einem Metallrahmen eingefasst waren. Er war also nicht so schwer, wie er aussieht. In der Mitte hatte er eine Ausbuchtung. Hinter dieser Ausbuchtung war der Handgriff, mit dem man den Schild tragen konnte. Der Schild diente zum Schutz, wo auch immer der Soldat angegriffen wurde. Das heißt, von welcher Richtung der kam, brachte der Soldat den Schild zwischen den Angriff und ihn. Der Schild war groß genug, dass der Soldat sich, wenn er nur von einer Seite angegriffen wurde, dahinter komplett eindecken konnte. Er hat sich also zusammengezogen, ging dahinter in Deckung und die Silhouette des Schildes war nur noch sichtbar. Kann also sein, dass hier tatsächlich ein Römer dahinter sitzt. Der Schild war eine wichtige Ergänzung, denn dieser Schild ist hieb- und stichfest. Gegen kleine Pfeilchen ist der Kettenpanzer völlig witzlos. Ja, du kannst genauso gut ohne rumlaufen. Der Schild ist das, wogegen so ein Pfeil prallt oder auch drin stecken bleibt, aber auf jeden Fall nicht durchkommt. Interessant an diesen Schilden ist, und die römische Armee hat so gehandelt, ich habe mir das nicht ausgedacht, um eine bessere Analogie zu haben. Schilde wurden gerne gemeinsam eingesetzt. Wenn große Angriffe kamen, dann hat der Soldat den Rahmen seines Schildes mit dem Nebenmann verhakt und es entstand eine vollkommen undurchdringliche Mauer, hinter der sie vorgerückt sind. Wer von euch kennt aus Asterix die Formation Schildkröte? Ja? Ja. Das ist keine Erfindung der Asterix-Autoren. Das haben die wirklich gemacht. Die, die ganz hinten gingen, gaben ihr Schild nach vorne, dann hatte der vorne zwei. Und die liefen wirklich rum wie eine Schildkröte. Da kam keiner durch. Kann man vergessen. Bitte? Außer Obelix, ja. Obelix ist Gegenstand der nächsten Predigt. Zum Geistlichen. Wie entsteht Glaube? Was ist Glaube? Ich muss erst eine Begriffsverwirrung klären. Manche der Begriffe, die in der Bibel vorkommen, haben sich im Lauf der Zeit verändert. Ich glaube, es regnet morgen. Das ist damit nicht gemeint. Der Glaube ist eine feste Gewissheit, dass das eintrifft, was man nicht sieht. So definiert die Bibel das. Also, wo kommt Glaube her? Aus der Beziehung zu Gott. Glaube kommt daher, richtig, aus der Hinwendung zu Gott. Daraus, dass wir uns mit ihm beschäftigen, dass wir sehen, was er getan hat, dass wir sehen, was er in unserem Leben tut, dass wir sehen, was er im Leben anderen tut, dass wir Zeugnisse hören, dass wir dieses Buch nehmen. Das ist einer der Gründe, warum er es hat aufschreiben lassen, war ja ziemlich viel Arbeit. Dieses Buch nehmen und sehen, was hat Gott getan? Wie ist Gott? Und wenn wir uns damit beschäftigen, dann entsteht Glaube. Glaube hat nichts damit zu tun, die Umstände zu verleugnen und auch nicht mit Selbsthypnose. Sondern, das hat mir mal jemand so gesagt, ich finde das immer noch sehr schön, Glaube ist die innere Gewissheit, dass Gott wirkt im Leben. So, wenn wir jetzt dieses schöne Schild des Glaubens nehmen und uns mal überlegen, wie könnte das gemeint sein? Der Schild diente als Schutz, wo auch immer er notwendig war. Glaube genauso. Egal aus welcher Richtung der Angriff kommt. Wenn du deinen Glauben an Gott in diese Richtung richtest, dann bist du geschützt. Bei einem Angriff nur von einer Seite reichte dieses Modell, um den kompletten Soldaten zu schützen. Dein Glaube wie ein Senfkorn reicht aus, um dich zu schützen. Bei einem Angriff von mehreren Seiten, da solltest du dich im Glauben verbinden mit anderen. Nur wenn ihr die Schilde zusammenhakt, nur wenn ihr zusammenkommt, wenn wir zusammenkommen und gemeinsam für irgendwas Glaube haben, dann kann das funktionieren. Schild des Glaubens. Das nächste Teil der Rüstung ist eins meiner Lieblingsteile. Vor allen Dingen aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt, alle feurigen Pfeile des Bösen. Paulus sagt hier alle. Und nehmt den Helm des Heils. Nehmt den Helm des Heils. Der Römerhelm. Bei dem Römerhelm handelte es sich um eine Variation des Blechkochtopfs, innen mit einer Lederhalterung ausgeführt, damit er auf dem Kopf nicht ganz so unbequem saß. Er schützte den Kopf, er schützte die Ohrenpartie, er schützte die Nackenpartie. Die bevorzugte Funktion des Römerhelms war also der Schutz. Wo ist die geistliche Analogie? Helm des Heils. Heil. Was ist Heil? Heil ist, dass ich gerettet bin. Langsam aber sicher wird es schon ein bisschen monoton, eigenartig. Hinter jedem dieser Bestandteile steckt Jesus Christus. Ja? Wahrheit, Gerechtigkeit, Glaube, das Evangelium. Eigentlich sagt Paulus hier nur, egal welcher Bereich eures Lebens, ihr müsst euch Jesus Christus ausliefern. Das heißt, das Heil bedeutet, darüber nachzudenken, was Gott für uns getan hat. Dass er nicht im Himmel geblieben ist, sondern dass Jesus gesagt hat, ja, ich stelle mich zur Verfügung. Ich gehe runter, ich werde dieses Leben leben, genauso wie Sie leben, und dann werde ich einen Tod sterben, den ich nicht verdient habe. Und dadurch, dass ich diesen Tod nicht verdient habe, aber auf mich nehme, werden Sie heil sein. Werden Sie zurückkommen können in eine Beziehung zu Gott. Über diese Sache nachzudenken, über das nachzudenken, was Gott in unserem Leben tut, ist bereits ein Gebot des Alten Testaments. Da steht, hier sind Gesetze und Gebote und Rechte im 5. Buch Mose. Die sollt ihr lernen, Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deiner Kraft. Die Worte, die ich dir gebiete, sollst du zu Herzen nehmen. Du sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt oder wenn du unterwegs bist, wenn du dich hinlegst oder wenn du aufstehst. Du sollst sie als Zeichen auf deine Hand binden. Sie sollen zwischen deinen Augen sein. Du sollst sie schreiben an die Pfosten deines Hauses und an die Tore. Bereits damals sagte Gott, das hier ist das, was ich an euch tue. Und egal, was du tust, lass es mit dir sein. Das heißt, diesen Helm des Heils zu tragen, bedeutet, was auch immer du tust, als Hintergrund zu haben, den Gedanken daran, was Gott für uns getan hat. Du kannst es dir aussuchen, ob du so einen halben Helm trägst oder so ein kleines Stückchen Helm, ob du manchmal drüber nachdenkst und ansonsten jede Menge Schrott und Müll und Böses in deinen Gedanken hast. Du kannst dir aussuchen, was du anguckst und worüber du nachdenkst. Aber der Helm wird nur funktionieren, wenn er komplett ist. Was macht so ein Helm? Der Helm beschützt die Gedanken. Der Helm beschützt den Kopf, den Sitz der Gedanken. Der Helm beschützt die Ohren und die Nase auch. Es gab welche mit dem Steg hier vorne runter. Die Sinnesorgane. Wenn du diesen Helm nicht aufhast, dann wirst du Gott nicht hören können. Wenn du dich dein Leben lang mit allem Möglichen beschäftigst und nur ab und zu mal drüber nachdenkst über Gott, dann wirst du ihn nicht hören können und nicht riechen können. Der Helm ist auch ein gewisser Schutz vor deiner Artikulationsfähigkeit, vor deiner Fähigkeit zu sprechen. Wenn du über das Heil nachdenkst, dann wirst du andere Dinge sagen. Wenn du den Helm nicht aufhast, wenn du Schrott in deinen Gedanken hast, dann wirst du böse Sachen sagen. Eine Bemerkung noch, die gilt für die ganze Waffenrüstung, aber speziell für den Helm. Es ist zu spät, wenn etwas auf deinen Kopf runtersaust, nach diesem Helm zu suchen. Entweder du hast ihn entwickelt, du hast ihn dabei, er ist auf deinem Kopf, oder du hast ein Loch in der Birne. Du hast Probleme, du wirst verletzt, verwundet. Der Helm des Heils ist extrem wichtig, weil die Gedanken steuern. Paulus sagt ja, vor allen Dingen ergreift Glauben und den Helm des Heils. Wenn du den nicht aufhast, dann hast du Probleme ohne Ende mit dem ganzen Rest. Wenn wir den Helm tragen, dann sind unsere Gedanken versiegelt und irgendwelche bösen Angriffe gleiten ab. Wenn wir den Helm tragen, bringen wir Frucht, im Psalm 1 steht, wohl dem, der sinnt über dem Gesetz Gottes Tag und Nacht, der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen und seine Frucht bringt er zu seiner Zeit. Ändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Den Helm aufhaben, unsere Sinne erneuern lassen, dadurch, dass wir uns mit Gott auseinandersetzen und wir werden hören und sehen können, was Gott tut in unserem Leben. Wenn du all das hast, du trägst den Gürtel der Wahrheit, du lebst in Wahrheit und Wahrhaftigkeit und Transparenz. Du hast erkannt, welche Gerechtigkeit Gott dir geschenkt hat. Du bist bereit, wo auch immer du hingehst, das Evangelium des Friedens zu verkündigen. Du hast Glauben ohne Ende. Du denkst über das Heil nach. Du denkst drüber nach. Was kannst du dann erreichen in deinem Leben? Du kannst dich verteidigen. Du kannst dich nur verteidigen. Es ist keine Angriffswaffe dabei. Kannst jemand versuchen, das Schild auf den Kopf zu hauen? Ja, machen manche. Ja, Glaube, egal an was und egal wie. Es ist bei diesen Dingen, die wir bis jetzt betrachtet haben, keine Angriffswaffe dabei. Denn es fehlt das Schwert. Das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Bei dem Schwert des römischen Soldaten handelte es sich um ein zweischneidiges Schwert. Es ist beidseitig geschliffen. Es ist ein Kurzschwert von 50 Zentimetern Länge ungefähr. Das Schwert hat einen Griff, der durch eine Verbreiterung geschützt ist, damit man beim Stechen nicht auf die Klinge abrutscht. Das wäre äußerst ungesund. Es hat keine Prallstange, keine Parierstange, dass man damit richtig fechten könnte, sondern es ist eine Waffe zum Angreifen und Abmurksen. Also nicht elegant irgendwie, sondern es ist sowohl eine Hieb- als auch eine Stichwaffe und das Schwert wurde rechts getragen. Der römische Soldat focht mit der rechten Hand. Sein Schwert war rechts, außer er war Zenturion, dann hat er es links getragen. Asterix ist hier nicht korrekt, wenn ihr in die Asterix reinblättert. Ich habe mich gestern Abend weitergebildet. Manchmal wird das Schwert rechts getragen, manchmal links. Das Schwert des Soldaten wurde rechts getragen aus dem einfachen Grund, weil man ansonsten mit dem Schild kollidiert wäre. Ja? Man hat das Schild auf der linken Seite und dann das Schwert zu ziehen und am Schild vorbeizukommen, ist sehr schwierig. Das heißt, das Schwert wurde rechts getragen, was aber auch bedeutet, dass man viel Übung gebraucht hat, um mit diesem Ding umzugehen. Das erstmal mit rechts rauszukriegen und in die Hand zu kriegen, war gar nicht so einfach. Linkshänder durften nicht, alle gleich. Ansonsten hatte einer sein Schild hier und der nächste hatte sein Schild da auf der gleichen Seite, die hatten zwischendrin eine Lücke. Also alle gleich, Linkshänder wurden umerzogen. Das Schwert war nur 50 Zentimeter lang, es war die perfekte Nahkampfwaffe. Man konnte es einsetzen im dichtesten Schlachtgetümmel, ohne seinen Nebenmann zu verletzen. Man konnte es einsetzen im Wald, man kollidierte nicht mit dem Schild und es brauchte trotzdem einige Übungen. Der Soldat hat einen nicht unbeträchtlichen Teil seiner Zeit damit verbracht, mit diesem Ding umgehen zu lernen. So. Geistlicher Hintergrund. Das Schwert. Was ist das? Das Wort Gottes. Und? Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Alles ist gemacht durch das, was war. In ihm war das Leben. Jesus Christus, das Wort Gottes, das lebendige Wort Gottes. Das heißt, hinter sämtlichen Bestandteilen dieser Waffenrüstung steht Jesus, Jesus Christus. Das, was ich gerade über das natürliche Schwert gesagt habe, noch einmal übertragen. Das Wort Gottes, das Schwert, ist die einzige Angriffswaffe, die du hast. Ohne das Wort Gottes in deinem Leben zu haben, wirst du dich bestenfalls verteidigen können. Aber du wirst den Boden nicht wirklich bewahren. Du wirst nicht wirklich auf dem Land stehen, das Gott dir gegeben hat. Weil der Feind irgendwann ein Loch in der Rüstung finden wird. Das Schwert anzuwenden erfordert Übung. Und in dem Augenblick, in dem du in die Schlacht ziehst, zu üben, ist zu spät. Wenn du zum ersten Mal damit konfrontiert bist, dass jemand, für den du gerade betest, anfängt zu husten und zu spucken und du dir denkst, vielleicht sind diese Geschichten über böse Geister und Dämonen ja doch nicht nur Geschichten, sondern und wenn du dann nach einer Konkordanz rufst, dann ist es zu spät. Da sollte Wort Gottes in deinem Leben vorhanden sein. Und das Schwert ist ebenfalls Jesus Christus. Jetzt ein paar Dinge für die praktische Anwendung dieser Waffenrüstung. Wir hatten gesehen, was alles dahinter steht, haben ein paar geistliche Analogien gezogen. Was heißt das, diese Waffenrüstung zu tragen? Ich kenne Menschen, die stellen sich morgens hin und sagen, ich ziehe den Gürtel der Wahrheit an. Ich bekenne, dass ich den Panzer der Gerechtigkeit trage. Ist das das, was hier gemeint ist? Wer macht das, bevor ich mich allzu sehr drüber lustig mache? Macht das jemand? Ja, okay, also es ist keine schlechte Angewohnheit, wenn man das tut, um sich dessen bewusst zu werden. Ja, ich lebe in Wahrheit, weil Jesus Christus die Wahrheit ist und weil ich zu ihm gehöre. Ich lebe in Gerechtigkeit, weil er meine Gerechtigkeit ist und weil ich ihm nahe sein will. Aber es ist nicht gleichbedeutend damit, was Paulus hier meint, diese Waffenrüstung anzuziehen. Ich meine, mach mal im Natürlichen. Natürlich und geistlich sind ja immer parallel. Mach mal dieses Experiment. Stell dich morgens hin, sag, im Glauben trage ich eine Hose. Im Glauben ziehe ich ein T-Shirt an. Im Glauben ziehe ich meine Socken und meine Schuhe an. Und dann geh mal raus. Du wirst überrascht sein. Dieser Tag wird zu einem unvergesslichen werden. Kann ich dir garantieren. Ähnlich ist es mit dieser geistlichen Waffenrüstung auch. Wenn du morgens sagst, ich bekenne, in Wahrheit zu leben, ich bekenne, das ist es nicht. Du musst es tun. Du musst es den Tag über tun. Wenn die Versuchung kommt, da kann ich doch 5 Grad sein lassen. Oder, das sieht ja jetzt gerade keiner. Oh ja, da denke ich mal kurz drüber nach. Oder, da rede ich mal kurz böse. Dann ist der Augenblick, um zu sagen, nee, Jesus Christus ist meine Gerechtigkeit geworden. Nein, ich möchte nicht. Ich möchte meinen Helm jetzt nicht absetzen. Ich glaube, ich werde ihn brauchen. Nein, ich brauche jetzt gerade Glauben. Ich brauche Wahrheit. Dann ist der richtige Moment. Nächster Punkt. Diese Waffenrüstung zu tragen, wir hatten gesehen, überall steckt Jesus dahinter, das hat viel mit Jesus Christus zu tun. Wenn du dich fragst, wie kann ich in das alles reinkommen? Oh, ich bin so weit weg davon, ich bin so weit weg davon. Ich trage lange Unterhosen der Verwirrung. Dazu trage ich kurze Hosen der bösen Lust. Und dann habe ich auch noch ein Netzhemdchen des bösen Redens an. Und das Schwert, zumindest so ein kleines Messerchen. Wenn du sagst, ich bin in diesem Stadium, wie komme ich denn da hin? Hey, es geht darum, mit Jesus Christus zusammenzuleben. Es geht darum, dass Jesus Christus diese Dinge in dein Leben reinbringt. Es geht nicht darum, dass du das machst. Es geht darum, wenn du dich Jesus anvertraust und wenn du über Jesus nachdenkst, dann kommt diese Wahrheit in dein Leben. Wenn du dich damit auseinandersetzt, was du früher warst und was du jetzt bist, dann hast du Glauben. Wenn du siehst, was Jesus getan hat, dann hast du diesen Helm des Heils auf. Das heißt, diese Waffenrüstung zu tragen heißt, mit Jesus zusammenzuleben. Und wenn man mit ihm zusammenlebt, dann hat das auch viel mit Gewohnheit zu tun. Wie gesagt, man kann sie nicht auspacken. So die meiste Zeit läuft man im Badeanzug rum und dann kommt der Angriff und man sagt, oh, jetzt brauche ich aber schnell diese Waffe. Und die Waffenrüstung zu tragen heißt auch, alle Bestandteile zu haben. Manchmal sind wir so stolz drauf, was wir haben. Ja, ich habe Glauben, ich habe Glauben, ich habe den Glauben. Und dann kommt, jetzt wieder Asterix, so dieser kleine Asterix bei den Goten mit seiner Keule und haut einmal oben drauf. Dann hast du deinen Glauben, aber fällst trotzdem um. Also, die ganzen Bestandteile der Waffenrüstung funktionieren nur, wenn man alle hat. Und anstatt stolz zu sein auf das, was ich habe, ich lebe in Wahrheit. Und das stimmt auch. Anstatt darauf stolz zu sein, vielleicht mal gucken, wo habe ich denn Schwierigkeiten, Herr? Wo muss ich dich noch mehr in mein Leben reinlassen oder ganz neu in mein Leben reinlassen? Welchen Teil dieser Waffenrüstung muss ich ölen mit dem Öl des Heiligen Geistes, weil er quietscht und rostet? Ja, also keine Verdammnis. Wenn du nur Teile davon hast, von dieser Waffenrüstung, wenn du so einen schmalen Lederriemen hast statt diesem Gürtel, wenn da Löcher in deinem Panzer sind, wenn du zu deiner Waffenrüstung High Heels trägst, der Anpassung an die Denkweise des 21. Jahrhunderts, wenn dein Schild nur so ein kleiner Glaube ist, wenn dein Helm in Wirklichkeit eher eine Mütze ist und dein Schwert ein Brotmesser, dann keine Verdammnis, sondern Jesus Christus ist in der Lage, diese Rüstung herzustellen. Deswegen war es mir wichtig herauszustellen, dass hinter jedem Bestandteil Jesus Christus steht. Denn aus diesem Kontakt mit ihm, aus seiner Nähe, wird sich diese Rüstung aufbauen. So, das war der erste Teil. Weiter geht's mit: Betet allzeit mit Bitten und Flehen im Geist. Wacht dazu mit aller Beharrlichkeit im Gebet für alle Heiligen. Das heißt, weiter sagt er, betet. Seid nah bei Gott, bittet, fleht im Geist. Ich kann euch noch die Unterlagen dazu empfehlen und möchte diesen Bereich